Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode geht es um die Themen New Work und Employer Branding. Zu Gast bei mir ist Coach und Bloggerin Andrea König. Wir sehen uns an, was hinter diesen Trendthemen steckt und wie Unternehmen und Führungskräfte einen Zugang finden können. Was ist New Work und mit welcher Haltung ist das Thema verbunden? Welche Rahmenbedingungen werden für eine nachhaltige Umsetzung gebraucht? New Work bearbeitet Jobs, wie kann da eine Umsetzung aussehen? Und eignet sich New Work als Tool für Employer Branding? Andrea gibt uns einen fundierten Einblick, teilt ihr Verständnis und viele praktische Ansätze. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in dieser Episode des Podcasts, heute zum Thema New Work und Employer Branding. Ich freue mich, als Gesprächspartnerin dazu Andrea König begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo Wolfgang, danke schön für die Einladung.
Sehr gerne. Ich darf dich kurz vorstellen. Andrea ist schon seit über 10 Jahren im Bereich HR tätig. Sie ist ausgebildete Business-Mental-Coachin, hilft Menschen dabei, sich in der neuen Arbeitswelt zu entwickeln und entfalten. Und außerdem betreibt sie ihren Blog, das karrieregeflüster.com. Lesetipp gleich vorab. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Ich habe ein Zitat von dir auf deinem Blog gelesen. New Work bietet uns jetzt die Chance, die beste Version von uns selbst zu sein. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen abholen. Wie ist denn dein Verständnis von New Work?
Genau. Also New Work, das ist ja auch sozusagen der Fokus meines ganzen Blogs. Also der dreht sich ja rund um alle New Work-Themen und hilft vielleicht auch dabei, dieses ganze Thema auch ein bisschen zu strukturieren, weil das natürlich ein sehr, sehr großes Buzzword ist und niemand weiß noch immer nicht so wirklich, was ist das eigentlich und was ist es nicht. Mhm. Genau, also die Themenstrukturierung findet man am Blog. Für mich ist es einfach, dass man sagt, man stellt als Unternehmen den Mensch in den Mittelpunkt, den Menschen und seine Bedürfnisse und strukturiert oder kümmert sich quasi, setzt Maßnahmen um dieses Bedürfnis, um diese verschiedenen Bedürfnisse. Es geht auch sehr viel um Individualität, genau, und findet halt Maßnahmen quasi drumherum, kurz gesagt.
Kurz gesagt, ja, aber es ist schon ganz viel angerissen, was dabei offensichtlich eine große Rolle spielt, diese Individualität, weil ja offensichtlich die Bedürfnisse nicht über einen Kamm zu scheren sind, ja.
Genau.
Und das lässt dann auch schon durchblicken, dass die Umsetzung halt nicht ganz so nach dem Schema F funktionieren kann, oder?
Genau, also wenn jetzt jemand kommen sollte und sagt, er hat das perfekte New Work Konzept und das nimmt einfach jedes Unternehmen, macht Copy-Paste und setzt es dann um, dann kann man schon mal alle Alarmglocken anmachen quasi, weil dann ist das ja zum Scheitern verurteilt, das Ganze. Also es geht halt wirklich darum zu schauen, welche Bedürfnisse haben die Menschen im Unternehmen, beziehungsweise auch welche Bedürfnisse haben die Menschen außerhalb des Unternehmens, die ich aber gerne ansprechen möchte. Mhm. Deshalb ist es auch immer eigentlich eine ganz, hört sich immer simpel an, ist dann natürlich in der Umsetzung nicht so simpel, wenn man immer so fragt, was sind denn so die Quick Wins bei New Work? Wenn ich mit New Work als Unternehmen starten möchte, womit starte ich eigentlich? Was sind so die ersten Schritte?
Ja.
Und da ist meine Antwort dann eigentlich immer, fragt doch einfach mal die Leute, die schon bei euch sind. Was brauchen die, um besser arbeiten zu können? Was brauchen die, um ja, bessere Leistung zu bringen, um sich wohler zu fühlen, um wirklich ihr Bestes geben zu können? Und da ist wirklich der einfachste Schritt immer noch, die Abteilung oder das Team, wie auch immer man das dann runterbricht, einfach zu fragen, was braucht ihr noch? Fehlt was? Was läuft aber auch schon gut? Worauf kann man den Fokus setzen? Was gibt es schon? Was könnte man verstärkt ausbauen? Das ist New Work. Einfach mal nachzufragen, was braucht ihr und wo können wir den Fokus drauf setzen?
Finde ich eine super Frage. Die können wir uns gleich als Tipp notieren. Und die unterscheidet sich auch ein bisschen, weil ich glaube, vom Verständnis her braucht es eben auf beiden Seiten den Zugang zu New Work. Vom Arbeitgeber her, der sagt, er möchte sich da entwickeln, aber auch von denen, die dann sozusagen von den Mitarbeiterinnen, die in einem neuen Umfeld arbeiten wollen. Nämlich insofern eine Unterscheidung, dass man sagt, na, ich will nicht noch einen zusätzlichen Benefit und nein, Freitag Frühschluss wäre super, sondern da geht es um ein grundsätzliches Verständnis eher, oder?
Genau. Ich finde, es geht eigentlich im Grunde darum, jetzt aus Management- oder aus Führungskraftsicht auch, sich die Frage zu stellen, welches Menschenbild habe ich eigentlich? Sehe ich Menschen so, als dass ich sage, ja, die sind eigentlich alle faul, die muss man motivieren, die muss man quasi bestrafen, falls sie irgendwas nicht gut machen oder dann auch belohnen, wenn sie etwas gut machen. Oder sagt man, nein, Menschen wollen eigentlich arbeiten, also ich gehe mal von einem positiven Menschenbild aus, die wollen eigentlich arbeiten und ich muss ihnen quasi nur den Rahmen so zur Verfügung stellen, damit sie das auch machen können, aber eigentlich wollen sie das. Also das ist, finde ich, so dieses, welches Menschenbild habe ich in mir, mit welchem Bild sehe ich die Menschen vor mir und daraus ergibt sich dann ja auch die Handlungsweise, welche Maßnahmen setze ich, wie gehe ich mit den Leuten um, wie spreche ich mit den Leuten, was traue ich ihnen zu, was traue ich ihnen nicht zu und da geht es auch ganz stark in Richtung Eigenverantwortung, was ja auch bei New Work ein ganz, ganz großes Thema ist, weil man ja davon ausgeht, dass Menschen eigenverantwortlich arbeiten können, arbeiten auch möchten. Und da sind wir auch dann wieder ganz bei der großen Sinnfrage, Purpose, was uns ja auch immer wieder begleitet. Und das ergibt dann sozusagen diesen Rahmen, kann man sagen.
Super spannend, super spannend. Sozusagen dieses Spannungsfeld zu sehen zwischen die Transformation, die da notwendig ist, ja, und auch eben dann zu analysieren, was für Schritte denn da notwendig sind. Einen Punkt, den ich mir im Vorfeld notiert habe, so weil man es jetzt, wenn man die Nachrichten verfolgt, so ein bisschen den Eindruck kriegt, die Vorzeichen drehen sich ins Negative, wirtschaftlich wird schwieriger, Rezession, you name it. Wie schätzt du denn den Einfluss sozusagen von diesen allgemeinen Rahmenbedingungen auf die Entwicklung von New Work in den Unternehmen ein?
Die allgemeinen Rahmenbedingungen, also gerade auch wahrscheinlich geistert das auch in deinem Kopf herum in Richtung Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, demografische Entwicklung, das ist natürlich so, sind diese Themen, die uns da auch gerade sehr, sehr stark begleiten. Die haben natürlich massiven Einfluss. Dann auch noch Digitalisierung, das haben wir ja gerade in den letzten 3 Jahren gesehen, was da für Fortschritte gemacht wurden. Aber ich glaube eben, Arbeitskräfte, Fachkräftemangel zeigt uns ganz stark, dass auch hier der Arbeitgeberinnenmarkt quasi verschwindet und in einen Arbeitnehmerinnenmarkt sich wendet. Und das ist gerade so ein bisschen in Richtung, finde ich, soziale Revolution, weil das Arbeitsleben einfach sozialer wird oder werden muss, weil quasi dieser ganze Wandel in Richtung Arbeitnehmerinnenmarkt sich dreht. Also die Talente am Markt werden rarer und die Unternehmen quasi vielleicht mehr oder bleiben zumindest gleich. Und dann entsteht natürlich der Kampf um die Talente, die jetzt nicht mehr in Massen da sind. Wir sehen es alle, eine quasi Stellenausschreibung, ja, die Respondrate einer Stellenausschreibung ist viel, viel, viel niedriger als noch wie vor 5 oder vielleicht 10 Jahren, war es noch höher.
Klar.
Und das sind so die Auswirkungen, die man natürlich spürt. Und das sind auch die Auswirkungen. Also ich finde, wenn man als Unternehmen schon merkt, okay, da und dort werden die Bewerbungen weniger, dann ist das quasi schon das große eigentlich Signalzeichen, okay, warum wird das weniger? Und gerade in den Bereichen muss ich vielleicht mein Augenmerk quasi drauf legen und zu schauen, okay, da muss sich anscheinend etwas ändern. Anscheinend bin ich dann nicht mehr so attraktiv, warum auch immer. Gibt natürlich verschiedene Gründe. Und dann muss es aber reingehen in die Kulturarbeit, finde ich. Also da sind wir dann wieder ganz stark beim internen Employer Branding, um zu schauen, okay, kulturtechnisch, was habe ich, was brauche ich, was wünschen sich meine Mitarbeitenden oder halt die Talente auch von außerhalb und dann dahingehend Maßnahmen zu setzen. Und dann sind wir wieder beim externen Employer Branding, dann zu schauen, wie kann ich das natürlich adäquat zielgruppenspezifisch dann wiederum nach außen kommunizieren. Und so schließt sich dann der Kreis. Also es hat einen ganz, ganz großen Impact, was da gerade passiert. Und entweder man hat, finde ich, als Unternehmen dann immer die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man nimmt das jetzt ernst, schaut sich das wirklich an, führt Änderungen herbei, beziehungsweise finde ich schon dieses Ernstnehmen und Draufschauen so wichtig. Oder man sagt, ja, das ist ja eh nur ein Trend und irgendwann wird es eh schon wieder wie früher und dann geht es eh so weiter und dann passt es eh. Also da hat man dann schon diese zwei Entscheidungsmöglichkeiten und dann liegt es natürlich dran, wie entscheidet man sich. Und je nachdem gibt es dann halt Konsequenzen.
Ja, absolut. Ja. Und so wie ich das wahrnehme, auch verschiedene Kräfte, die in verschiedene Richtungen ziehen. Also du hast es beschrieben, die allgemeine, sozusagen der Arbeitnehmerinnenmarkt, das ist so, die Entwicklung lässt sich nicht umdrehen und die kämpft aber, sozusagen, das ist die langfristige Perspektive und kurzfristig ist es aber, wird dann torpediert ein bisschen von eben wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von einem Spardrang, von einem Zwang, muss man sagen, der einhergeht und der da ein bisschen dagegen arbeitet. Ich glaube, das ist, womit viele Unternehmen, die vielleicht grundsätzlich sich bereitwillig einer Veränderung dagegenüberstehen, die unter Druck gesetzt werden. Also was wird priorisiert? Ja? Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung.
Auf jeden Fall. Na, also wirtschaftlich ist es auf jeden Fall nicht einfach. Aber gerade da, finde ich, lohnt es sich noch mehr zu schauen, eben was hält meine Leute quasi bei mir, was sind die Dinge und die dann einfach zu verstärken beziehungsweise auch nach außen zu transportieren und vielleicht da und dort Veränderungen herbeizuführen, was dann aber wieder, denke ich, schon einen positiven Effekt hat auf das Ganze und dann auch wieder sozusagen Retention, habe ich auch schon öfter gelesen, Retention ist das neue Recruiting. Ja. Eben aufgrund des Arbeitskräftemangels muss man natürlich eher schauen, dass man die Leute bei sich behält, was ja noch natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Ne? Also ja, Fluktuation wissen wir eh, wie viel Kosten das Ganze verursacht. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Und es war, finde ich, teilweise immer noch so, dass sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wurde für das Anwerben, für externe Talente, aber ganz außer Acht gelassen wurde, dass die internen ja genauso also mindestens genauso wichtig sind und man die halten muss quasi, die Menschen, die schon da sind. Und das war dann für mich immer so ein Paradoxon. Ich schmeiße Unmengen an Geld an externe Partner quasi raus, damit ich genug Talente bekomme, kümmere mich aber kaum um die schon da sind. Und dann ist man natürlich da in einem sehr toxischen Kreislauf drinnen, den es zu durchbrechen gilt.
Vielen Dank für die Analyse. Ich glaube, das sind wertvolle Inputs. Und es ist wertvoll, dass man da den gesamten Kreislauf der Mitarbeiterinnen sieht und auch, so, auch sich das wert bewusst ist, wenn jemand länger bleibt und sich entwickelt, vielleicht im Unternehmen und nicht für die nächste Stufe nach 2 Jahren davon ausgeht, dass man gehen muss, um da den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, der Gedanke ist extrem wertvoll. Und was ich mitgenommen habe aus deiner Argumentation ist auch, dass es sich auszahlt, langfristig zu schauen und sich nicht von kurzfristigen vielleicht Situationen beeinflussen zu lassen, sondern dass die grundsätzliche Situation, dass es schwieriger wird, Mitarbeiterinnen zu finden und zu binden, bleiben wird und dass es sich auszahlt, sich da neu einzustellen und sich da Gedanken drüber zu machen, die über wirtschaftliche, über kurzfristige wirtschaftliche Tendenzen hinaus auch wirken. Also, nehmen wir mit. Genau. Einen Punkt, den ich mir noch notiert habe, den ich unbedingt mit dir besprechen wollte, sind so neue Trends im Bereich New Work. New Work war und ist ja nach wie vor ein Thema, das eher so, ich sag mal, ein Office-Thema ist für Menschen, die an Computern, an Schreibtischen sitzen. Und es ist aber sehr wohl, und alle anderen schauen dann neidisch zu und sagen, ah, New Work, das klingt ja lustig, ich hätte auch gerne eine New Work an meiner Produktionsmaschine.
Genau.
Aber Gedanken darüber, wie man die Arbeitswelt und die Arbeitsgestaltung neu machen kann, kann man sich offensichtlich überall machen. Ich habe bei dir gelesen, New Work eben auch im Blue-Collar-Bereich ist ein neuer Trend und ein Thema. Vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
Genau. Ja, also ein sehr wichtiges Thema, weil da sind wir eigentlich wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Was ist New Work eigentlich? Und wenn man da davon ausgeht, so wie meine Definition, das ist halt auch meine persönliche Definition, dass da die Menschen und ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen, dann ist es ja eigentlich egal, wo ich arbeite. Arbeite ich in einem Office, arbeite ich in einem Schichtbetrieb, in einem Produktionsunternehmen, in einer Bäckerei, in der Pflege, also ja, kunterbunt quasi, dann stehen ja immer noch die Menschen und ihre Bedürfnisse im Vordergrund, egal wo. Deshalb ist es für mich ein sehr umfassendes Thema. Natürlich, New Work wird immer ganz, ganz easy quasi dargestellt mit Homeoffice und vielleicht dem Obstkorb und vielleicht, weiß nicht, ob es das noch gibt, irgendein Tischtennis-Tisch oder keine Ahnung, Fußball, so Kicker-Möglichkeit. Also ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr vereinfachte Darstellung. Gehört vielleicht irgendwo in der Endausprägung da und dort, wenn möglich dazu, aber natürlich ist es nicht der Key-Faktor, was es ausmacht. Mhm. Und deshalb darf man als Unternehmen auch nicht quasi in diese Denke verfallen, okay, jetzt habe ich einmal Homeoffice für den einen Teil meiner Belegschaft quasi eingerichtet, jetzt haben wir das quasi New Work-mäßig erledigt, Hackerl drunter. Und ja, was die anderen, ja, das geht halt nicht, ne? Weil wie soll ich das in einem Produktions- oder Schichtbetrieb, wie soll ich, geht ja kein Homeoffice, ja, das geht dann halt nicht. Ne? Also wenn man diese Denke verfällt, kann man da schon wirklich großen Schaden anrichten, weil man natürlich die Gesellschaft, will ich schon sagen, das Unternehmen in eine Zweiklassengesellschaft damit spaltet. Dann hat man immer sozusagen diesen Faktor, die einen dürfen das, ich habe nichts, quasi die schauen ja eh nur auf die im Büro, die haben dann wieder ihre Annehmlichkeiten, aber ich habe, weiß nicht, muss quasi am Feiertag, am Wochenende, in der Nacht, wie auch immer, parat stehen. Und das ist eigentlich eine sehr vergiftende Art und Weise. Also da bringt man sehr viel Unmut natürlich in die Unternehmenskultur rein. Das heißt, man sollte wenn man schon mit Homeoffice oder Remote Work gestartet hat, jenen, die das nicht die Möglichkeit haben, mindestens genauso viel Augenmerk schenken und schauen, okay, wir können zwar da kein Homeoffice anbieten, aber was können wir trotzdem anbieten? Und auch in Schichtbetrieben etc. kann man über Eigenverantwortung schon sehr viel steuern. Also dass man quasi wie individuelle Schichtpläne oder wenn mal wer krank wird, ausfällt oder auch kurzfristig verhindert ist, weil der Mensch gerne auf eine Hochzeit gehen möchte oder da und dort eingeladen wurde und jetzt dort teilnehmen möchte am Wochenende und aber Schicht hätte. Wie flexibel bin ich und kann ihm das auch ermöglichen? Oder welchen Freiraum hat er, auch sich das selbst zu gestalten quasi? Also da redet man sehr viel über Eigenverantwortung. Und ich glaube, da und dort können auch noch sehr, sehr viele Hebel in Gang gesetzt werden, um dieses starre Korsett ein bisschen aufzubrechen. Ich weiß, Schichtbetrieb ist natürlich, da steckt auch was dahinter. Da sind Berechnungen dahinter. Das kann man jetzt nicht einfach so mir nichts, dir nichts verändern, aber trotzdem gibt es Möglichkeiten und die können ausgeschöpft werden, beziehungsweise ich glaube immer noch, dass die Menschen, die in der Schicht arbeiten, immer noch am besten wissen, wie man diese Möglichkeit noch gut ausschöpfen kann, damit der Betrieb, so wie er ist, auch aufrechterhalten werden kann und alle Richtlinien, wie auch immer da quasi im Hintergrund laufen, auch eingehalten werden können.
Ja, wunderbar. Also der Nachteil beim Schichtbetrieb ist sicher, es gibt keine Toolbox, die ich da einfach einführen kann. So wie ich es, wie du es erwähnt hast, wie es in den Office-Betrieben oft ist. Also sagt man, wir machen Homeoffice und damit ist da oder findet eine Lösung für das Homeoffice und dann ist dann schon ein großer Teil erledigt und man beschäftigt sich nicht weiter. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es aber nicht darum, sofort das einzuführen, sondern eher das Bewusstsein zu stärken, zu sagen, worum geht es meinen Mitarbeiterinnen, was sind deren Bedürfnisse, wie du es eben gesagt hast, und wie kann ich da die Arbeitsumgebung gestalten, wie kann ich den Ablauf der Arbeit so gestalten, dass es für sie, damit das Ganze produktiver wird vielleicht sogar, aber eben auch flexibler und individueller gestaltet werden kann. Und das muss man sich dann individuell anschauen. Es ist vielleicht der Vor- und Nachteil dabei. Es ist halt, bleibt auch Arbeit, oder? Es ist...
Genau. Es ist auch wirklich ein großes Thema in der Führungsarbeit. Also da spielt New Leadership, quasi das neue Mindset für Führungskräfte, natürlich auch eine große Rolle. Habe ich eine Führungskraft, die, also wo ich glaube, quasi, die, ich werde die ganze Zeit kontrolliert, die steht da quasi immer hinter mir, wenn ich am Band oder wie auch immer in der Produktionsstätte arbeite, steht hinter mir und kontrolliert jeden Arbeitsschritt, den ich tue. Oder habe ich das Gefühl, ich habe sozusagen meinen Freiraum, die Führungskraft hat Vertrauen, die weiß schon, was ich mache oder was ich auch nicht machen darf beziehungsweise machen kann. Also da geht es auch sehr viel um psychologische Sicherheit, wenn wir bei dem Thema sind. Und das trägt sich natürlich in die Gesamtorganisation. Also da muss ein Gesamtführungsverständnis da sein. Welche Werte habe ich als Organisation? Wie möchte ich, dass hier gearbeitet wird? Wie möchte ich, dass nicht gearbeitet wird? Wofür stehen wir? Was macht uns aus? Also eigentlich das, was man ganz selbstverständlich bei Produkten als Unternehmen macht, die ich quasi an den Kunden oder an die Kundin bringen möchte. Warum sollst du gerade mein Produkt kaufen? Genau so dieses Mindset quasi umlegen auf intern. Warum solltest du bei uns arbeiten wollen? Also so kann man diesen Connex vielleicht auch schaffen und erklärbar machen, worum es da eigentlich geht. Also Marketing nach außen für Produkte ist ja schon länger bekannt und ja, stellt niemand auch mehr in Frage, warum man das jetzt macht. Aber genau dieses Marketing nach außen für, warum solltest du bei uns auch arbeiten, wofür stehen wir, welche Projekte haben wir, mit welchen Werten verbinden wir uns, das gilt es auch nach außen zu bringen. Und da sind wir dann schon wieder beim Employer Branding
eigentlich. Ja, wunderbare Überleitung. Ich danke dir vielmals. Muss ich mir keine überlegen.
Ja, hat sich gerade getroffen.
Wunderbar zusammengefasst, weil du damit, wenn man eben klärt, wofür man steht, welche Werte man vertritt, wie man zusammenarbeitet, dann schafft man auch damit den Bezugsrahmen und den Orientierungsrahmen, auf dem man sich als Führungskraft dann beziehen kann und an dem man sich auch messen kann. Ist auch ganz wichtig. Es ist ja, geht ja nicht nur ums... Also es ist ja kein Wohlfühlthema im Sinne von, dass es allen nur gut geht und dass wir alle jetzt sagen, dass es zu einem, wir verwöhnen uns und streicheln uns nur noch, sondern es geht ja auch darum zu sagen, passt du da rein? Kann ich damit überhaupt, ist das überhaupt meine Welt oder eben nicht? Ich glaube, das ist ganz wichtig als Orientierung auch zu sehen. Ja. Lass mich dazu eine Frage stellen, weil sagen, um doch nochmal sozusagen Richtung Überleitung zu gehen, weil wir geredet haben über New Work und sozusagen da die Vorteile und auch die Selbstbestimmung. Inwieweit taugt denn New Work als Tool für Employer Branding, sozusagen, um mich damit als Arbeitgeber als auch attraktiv zu machen?
Also Employer Branding ist für mich, also das Wichtigste für mich beim Employer Branding ist immer authentisch zu sein. Das heißt, wenn ich quasi in diesem New Work Universum, nenne ich es mal, noch nicht so weit bin und ich stehe am Anfang, habe aber quasi meine Schritte vor mir oder meine Maßnahmen quasi schon vor mir und möchte diesen Weg bestreiten, dann kann ich aber nicht schon quasi das Endziel kommunizieren und sagen, wir sind ja schon so toll oder wir machen das ja schon so toll, weil das, was nach außen geht, wird nach innen sehr, sehr schnell auch antizipiert und reflektiert und man hat dann intern recht schnell den Unmut, weil man sich denkt, naja, was ist mit denen jetzt? Jetzt sagen sie, wir haben, das stimmt ja gar nicht. Also vielleicht arbeitet jemand anders so, aber wir arbeiten nicht so. Wir haben das ja gar nicht so in dem Ausmaß. Also da kann man recht schnell in ein, sehr, sehr trübes Fahrwasser kommen, würde ich sogar sagen. Mhm. Beziehungsweise spätestens, wenn man dann wirklich jemand von extern reinholt, der dann quasi diesen Connex sofort merkt, okay, mir wurde eigentlich da ganz was anderes versprochen, als was ich da jetzt vorfinde, dann ist diese Person wahrscheinlich auch relativ schnell weg. Und da sind wir dann auch wieder bei der Wirtschaftlichkeit und bei den Kosten, weil wir eben genau wissen, ganze Hiring-Prozess, Einstellungsprozess, und wenn die Person dann innerhalb von ein paar Monaten dann wieder das Unternehmen verlässt und der Prozess von vorne startet, dann sind das wirklich immense Kosten, die dann verursacht werden.
Ja, ja.
Also da ist New Work natürlich ein Marketingfaktor, den man aber sehr bewusst einsetzen muss, beziehungsweise halt würde ich wirklich auf die konkreten Maßnahmen gehen. Was heißt New Work für uns als Unternehmen, sehr individuell auch ausgestaltet? Was ist sozusagen unsere EVP, wenn wir schon im Employer Branding Universum bleiben? Also die Value Proposition, wofür stehe ich als Unternehmen, eben welche Werte vertrete ich? Was ergibt sich daraus, welche Maßnahmen, und das nach außen zu tragen. Also gar nicht so mit dem New Work Aufhänger quasi nach außen zu gehen, sondern was heißt für uns New Work? Also eben zum Beispiel, wir haben flexible Schichtmodelle oder wie auch immer, oder wir haben dann zum Beispiel Homeoffice oder einen Tischkicker vielleicht irgendwie, aber wir haben auch eine Feedback-Kultur, wir haben eine Fehlerkultur, unsere Führungskräfte werden reviewed, oder wir haben 360-Grad-Feedback-Systeme etc. Also da gibt es ja auch in Richtung Personalentwicklung immens viel, was man anwenden kann. Das muss natürlich immer zum Unternehmen passen, aber mit den Dingen nach außen zu gehen, und dann erschließt sich automatisch, was heißt New Work für uns? Sind wir da modern quasi? Aber nicht über den Begriff, sondern über die Maßnahmen.
Ja, ja, ja. Also nicht sagen, das schönstmögliche Bild zu zeichnen und da vielleicht zu übertreiben, sondern ehrlich bleiben und tatsächlich mit den Dingen kommunizieren, die im Unternehmen schon gelebt werden, damit das Bild eben stimmig bleibt. Ja. Vielleicht ein wesentlicher Unterschied, wenn man es immer gern so vergleicht. Employer Branding ist so das Marketing Pendant zum Produkt, also Arbeitgeber, Employer Branding, Marketing, Produkt. Und da ist schon, könnte auch das, eben dieses Missverständnis die Folge sein, dass man sagt, beim Marketing wird leicht ein bisschen übertrieben. Marketing hat so den Ruf, das Ganze schön zu färben, alles sozusagen nur in rosa Farben darzustellen. Und das darf aber nicht ins Employer Branding 1:1 übersetzt werden, ansonsten eben macht man sich die Probleme, die man dann in weiterer Folge doppelt wieder ausbaden kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man zur Unterscheidung fixieren muss.
Ja.
Und doch ist es, wir haben es im Vorgespräch auch angesprochen, eben eine Falle, in die Unternehmen hin und wieder tappen, dass sie sagen, schnelle Marketingmaßnahme, wir brauchen schnell die Mitarbeiterinnen, und dieser Strategieprozess, das dahinterliegende, das große Ganze, das EVP, wie du es auch genannt hast, sozusagen steht oft nicht auf der Agenda. Warum glaubst du, tun sich Unternehmen schwer, diese Basis, diese vielleicht auch mühevolle Strategiearbeit zu leisten?
Ja, also ich glaube, du hast die Frage teilweise schon beantwortet inmitten deiner Frage. Es ist teilweise ein mühevoller Strategieprozess. Okay. Das ist natürlich das, was man in den Zeiten auch nicht hören möchte, weil es ja um Schnelligkeit geht, wie du sagst. Eben, ich brauche schnell jemanden. Also ich kann jetzt nicht ein Jahr einen super tollen Strategieprozess fahren und nichts tun quasi nebenbei, und dann kommen alle und dann fange ich an. Das geht halt nicht, soll auch so nicht sein. Ich glaube, generell von Prozessen, die beginnen und dann aufhören und dann fangen wir irgendwas an, ist, glaube ich, in der Arbeitswelt gerade sowieso nicht mehr irgendwie möglich, weil alles gerade sozusagen oben drüber, unten durch, nebeneinander, wie auch immer, stattfindet. Es muss, glaube ich, so eine gesunde Mischung sein zwischen, schon den Wert auch auf Strategie zu legen und zu schauen, okay, mich damit zu befassen in Richtung Personalplanung auch. Da ist quasi, sind Zahlen, Daten, Fakten auch sehr gefordert, beziehungsweise auch irgendwo Visionsdenken vom Management aus, in welchen, also in Richtung Zukunft, welche Bereiche werden künftig vielleicht verstärkt ausgebaut, wo brauche ich verstärkt Personal, dann schon weiter zu überlegen, was soll dieses Personal dort und dort machen, beziehungsweise vielleicht welche Ausbildung brauche ich dann sozusagen, dass man quasi ein Zielbild für die nächsten Jahre schon zeichnet, was man dann strategisch gut im Employer Branding auch verfolgen kann. Weil natürlich kann ich jetzt quasi ad hoc Maßnahmen, das wäre man dann beim Personalmarketing, raushauen quasi und sagen, okay, ich nehme an der Messe teil, ich mache die Kooperation mit der Schule, mit der Universität, mit keine Ahnung, diesem Partner, mit der Veranstaltung etc., bin sozusagen dort und dort im Rampenlicht, aber habe eigentlich dahinter keine Strategie, wen möchte ich eigentlich ansprechen, kann ich mit dieser Ansprache von diesen Personen meinen Bedarf vielleicht zukünftig decken, weil Employer Branding ja nicht immer nur diese kurzfristigen, also es ist ja quasi nicht nur ein Recruiting-Tool, wo ich sage, jetzt setze ich das ein und dann habe ich quasi diese Stelle besetzt, sondern es ist ja wirklich ein Markenaufbau. Also die Arbeitgeberinnenmarke wird gestärkt und das ist ja ein langfristiger Prozess. Also da schaffe ich keine kurzfristigen Besetzungen. Da gibt es andere Mittel. Employer Branding ist ja der langfristige Prozess dahinter, damit ich auch länger quasi als attraktive Arbeitgeberin in den Köpfen der Menschen verankert bin und so quasi sukzessive positiv im Kopf verankert bin und darüber hinaus dann die Bewerbungen generiere. Und deshalb lohnt es sich natürlich hier sehr, sehr stark in diesen Prozess zu investieren, aber natürlich dementsprechend auch kurze Maßnahmen zu setzen, damit eben ad hoc Einstellungen auch getätigt werden können. Also man muss da ein bisschen parallel denken, wenn man so
will. Auf eine praktikable Mischung achten. Vielen Dank. Ich glaube, du hast es herausragend dargestellt, dass es eben, dass beides wichtig ist. ich glaube, man darf da nicht zu sehr in dem so schreiben es die Lehrbücher vor und so muss es sein, bleiben, weil es ist, und du hast es sehr schön verpackt, also das kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank dafür. Vielleicht abschließend. Wir haben gesagt, New Work und Employer Branding, beides wichtige Themen, beides Themen, mit denen Unternehmen sich entwickeln können und sich fit machen können für die zukünftigen Arbeitnehmerinnen, für die Märkte, die sich da ergeben. Wenn ich dich bitten darf, einzuschätzen, wie wäre denn die ideale Struktur aufgesetzt in Unternehmen, damit die beiden Themen, so die so zusammenhängen, eine gute Chance haben, umgesetzt zu werden? Was würdest du da vorschlagen?
Ich glaube, ich würde, also so das erste Bauchgefühl zu deiner Frage war in Richtung, okay, ich brauche mal ein richtiges Mindset quasi dazu. Also welche Haltung habe ich zu den Themen? Sehe ich die Themen als, oh mein Gott, jetzt müssen wir da schon wieder irgendwas machen und ich habe keine Ahnung und wie tun wir das? Und eigentlich interessiert es mich nicht und können wir bitte einfach so weitermachen wie bisher? Oder okay, es gibt Veränderungen, wir haben darauf zu reagieren. Wie können wir darauf reagieren? Schauen wir uns gewisse Lösungen an, evaluieren sie, bewerten sie, passt das für uns, passt das vielleicht für uns nicht, dann lassen wir das aber auch, konzentrieren uns auf was anderes, auch wenn mein Nachbarunternehmen das vielleicht macht, heißt ja nicht, dass es für mich passt. Also dieses Mindset, wie gehe ich an die Dinge ran, wie sehe ich sie? Ich glaube, das ist einmal so der erste Schritt in diese Richtung und dann wirklich reinzuhören, okay, was braucht es dazu? Also ich finde, da sind wir auch schon wieder bei der Wichtigkeit von Führungskräften, von Management und deren Visionen. Wie möchte ich, dass in meinem Unternehmen gearbeitet wird? Also nicht nur welche Produkte und welche Innovationen und so weiter, das ergibt sich ja dann daraus. Aber zuerst einmal überlegen, wie soll bei uns gearbeitet werden? Wie soll das ausschauen? Was möchte ich dafür? Welche Vision habe ich? Und was braucht es dann, um dorthin zu kommen? Und dann kann man sozusagen die Struktur dahingehend aufbauen, Maßnahmen schaffen und das schön langsam quasi gemeinsam mit der Organisation im Einklang zu schaffen. Also das wäre mal so das Idealbild, wie man das angehen kann. Aber ich finde, als erster gehört einmal das Mindset angeschaut, wo möchte ich hin und wie sehe ich die Welt, mit welchen Augen sehe ich die Welt und ja, was ist mir da wichtig und was möchte ich auch auf gar keinen Fall haben.
Und wenn dieses Bild dann konkrete Maßnahmen, also konkrete Ausformung annimmt und eben dann fürs Unternehmen festgelegt werden, wohin man will, dann fällt alles oder muss dann alles in die Richtung fallen, kann man sagen. Das ist dann eine logische Folge. Ja.
Genau, aber zuerst brauche ich sozusagen diesen Punkt, wo möchte ich hin, und dann kann ich sozusagen den Weg dahin beschreiten und schauen, okay, wie komme ich dorthin und was passt auch zu uns. Also eben, da sind wir wieder am Anfang, Copy-Paste, ich komme mit einer Lösung und stülpe die über alle drüber, das wird es nicht geben. Es wird individueller und das ist aber auch die Chance, finde ich, dass sich jedes Unternehmen individuell positioniert und die individuellen Stärken und den individuellen Purpose mehr rausarbeiten kann und den mehr nach außen tragen kann und so wieder mehr Talente generiert, die auch wieder mit diesen Werten übereinstimmen. Und dann sollte man ja quasi aufgrund dessen eine langfristige Zusammenarbeit im Sinn haben, weil dann passt das quasi wertemäßig zusammen. Also so sollte sich dann der Kreis auch schließen.
Wunderbar, wunderbar zusammengefasst. André, ich danke dir vielmals für die vielen wertvollen Inputs. Wir verlinken deinen Blog in den Shownotes, damit wir auch nachlesen können und alle, die interessiert sind. Ich danke dir vielmals und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Dankeschön. Ja, total. Danke, lieber Wolfgang, und hoffentlich bis bald.